Ja, ich habe selber jahrelang neben so einem Wohnungsbordell wirklich Tür an Tür gewohnt und habe das überhaupt nicht geschnallt. Habe mich immer gewundert, dass da ständig wildfremde Typen auf dem Flur unterwegs sind. Aber was weiß denn ich, was Leute alles für Besuch kriegen. Und irgendwann war ich so auf dem Weg zum Aufzug und dann geht die Wohnungstür auf und da steht eben die Dame, also wirklich in einem Hauch von nichts. Und meint, voller Selbstverständlichkeit wollten sie zu mir. Und dann ist mir eigentlich überhaupt das klar geworden, was hier also wirklich buchstäblich eine Tür weiterläuft. Ja, also ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle und wertvolle Arbeit, die er da macht von Adamastus Haupt. Und jetzt wundert sich vielleicht der eine oder der andere, warum sammeln wir denn da nicht gleich eine Kollekte ein, wenn das denn so eine tolle Arbeit ist. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass ihr bisher noch nicht als Verein organisiert seid. Das ist auch erstmal von eurer Seite aus nicht so gewollt. Bis auf Weiteres, vielleicht ändert sich das nochmal. Und für uns heißt das aber, wir haben einfach als Gemeinde gesetzliche Auflagen, wohin wir Geld sozusagen spenden können. Und das heißt eben, wir können leider auch nur an gemeinnützige Vereine spenden. Also deswegen heute keine Kollekte für Adamastus Haupt. Aber also dort, wo es Möglichkeiten gibt, euch zu helfen, zu unterstützen, fände ich es einfach schön, wenn wir auch weiter im Kontakt bleiben, dass ihr uns das wissen lasst, was wir für euch tun können, ob das Werbung für den Walk of Freedom ist oder andere Dinge. Und wie gesagt, einfach ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da so am Start seid. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und wertvolle Arbeit. Genau, da kann man auch ruhig mal einen Applaus geben. Ja, und ich möchte ganz gern, die Lydia hat schon gesagt, ich knüpfe so ein bisschen damit an. Ich möchte mit der Predigt einsteigen mit einem Bild, das mich persönlich sehr bewegt. Hier seht ihr dieses Bild. Ja, dieses Bild ist aufgenommen worden vor einem halben Jahr oder so in Libyen auf einem Sklavenmarkt. Also wohlgemerkt 2018, ein Sklavenmarkt. Also das sieht man jetzt hier nicht ganz so gut, aber hinten rechts im Hintergrund, da siehst du den Typ, der hier mit der Knarre durchgeht und Wache schiebt. Und im Vordergrund seht ihr fünf Frauen, die eben dort im Jahr 2018 zum Verkauf angeboten werden. Und das wahrscheinlichste Schicksal, das auf diese Frauen wartet, ist, dass sie eben auch in irgendeiner Form zum Sex gezwungen werden. Und insofern hat es natürlich auch nochmal einen klaren Zusammenhang mit diesem ganzen Thema Adamastus Haupt und solche Frauen landen auch bei uns in Deutschland. Ja, vielen Dank. Also Libyen ist relativ weit weg, aber dieses Thema ist eben überhaupt nicht weit weg. Und ja, wie gesagt, ich habe dieses Bild so vor ein paar Monaten im Internet gefunden und irgendwie so, mich hat es irgendwie total angefasst. Also ich schaue so in die Gesichter von diesen Frauen. Und das sieht man jetzt durch die Lichtverhältnisse nicht so ganz gut. Das Bild ist auch ein bisschen pixelig, aber du siehst echt so diese ganze Angst, so dieses Elend in ihren Augen. Und ich frage mich dann immer so, hey, was haben die für eine Lebensgeschichte? Gibt es da irgendwo eine Familie, die sich Sorgen macht, die sagt, hey, die wollte sich doch eigentlich längst gemeldet haben, wenn sie in Europa angekommen ist. Was ist aus der geworden? Leben die überhaupt noch? Was haben die für Horrorgeschichten erlebt bis zum heutigen Tag, wenn sie denn noch leben? Und das ist so ein Bild, das geht mir echt total nach. Also ich mache das irgendwie so alle paar Wochen mal irgendwie wieder auf und gucke mir das an und irgendwie denke einfach drüber nach. Und ja, wie gesagt, es fasst mich einfach echt irgendwie an, so in diese Augen von den Frauen zu gucken. Und genau, wir können das Bild mal wieder sozusagen wegmachen. Dank dir. Und wenn ich so drüber nachdenke, stelle ich aber an mir was anderes fest, was mich auf die andere Art und Weise irgendwie beunruhigt oder bewegt. Das ist, ich merke, eigentlich ist es gar nicht so oft, dass ich in irgendeiner Weise so Bilder sehe vom Elend dieser Welt oder durch die Stadt gehe und ich sehe irgendwie Not und merke so, dass das fasst mich jetzt so richtig an. Also ich meine, versteht mich richtig, ich sehe eine ganze Menge in der Tagesschau und in der Stadt, wo was mich traurig macht oder was mich empört und wo ich sage, wie kann denn das sein, dass in so einem reichen Land solche Dinge passieren? Aber ganz oft ertappe ich mich dann auch dabei, dass es so ein bisschen ist nach dem Motto, naja, aus den Augen, aus dem Sinn. Und man denkt sich so, naja, was soll man denn machen? Was kann man da schon machen? Ja, klar ist es schlimm, dass in Afrika Kinder verhungern, aber was kann ich denn da machen, dass das so ist? Oder dass es nicht mehr so ist, vielmehr. Und ich denke, eine Ursache dafür ist mit Sicherheit, dass wir einfach mit so viel Not und Elend konfrontiert werden. Also du kannst ja nicht die Zeitung aufschlagen oder die Tagesschau gucken, ohne dass du tausend Sachen siehst, über die du eigentlich verzweifeln müsstest. Und weil das halt irgendwie auch so emotional keine Option ist, irgendwie ständig dauerbetroffen und hilflos durchs Leben zu gehen, schützt sich einfach auch die Seele, indem man irgendwann so eine innere Distanz herstellt und halt eben sagt, naja, schlimm, aber was kann ich schon machen? Ist eigentlich ja eine ganz normale Sache. Also, wobei nicht alles, was normal ist, gut ist. Aber es ist eben eine normale Sache. Und ich denke eben, wir Christen sind ja auch überhaupt gar nicht gefeit vor dieser Dynamik, dieses, naja, innere Distanz. Und ich lasse das eigentlich unbewusst gar nicht so sehr an mich ran, weil mich das, glaube ich, auch auf die Dauer kaputt machen würde, wenn ich jetzt über alles irgendwie entsetzt wäre, worüber ich eigentlich entsetzt sein müsste. Es gibt eine sehr interessante Studie, das ist die sogenannte Sinus-Milieu-Studie, für die, die das ein bisschen genauer wissen wollen. Die haben mal herausgefunden, dass Kirche und Gemeinde in Deutschland in allererster Linie mal eine Angelegenheit ist von Leuten, denen es materiell gut geht. Also sprich, wenn du in Gemeinden reinguckst in Deutschland, dann sitzen da ganz überwiegend Menschen, die jetzt, sag ich mal, erstmal keine materielle Not haben. So bei der katholischen Kirche, da sieht es ein bisschen besser aus. Die haben noch einen gewissen Zugang zur Unterschicht, in Anführungszeichen, wie auch immer du das Wort jetzt definierst. Aber man kann wirklich sagen, in der evangelischen Kirche und den allermeisten Freikirchen ist die Mittelschicht in aller Regel unter sich. Und so, wenn ich in unsere Gemeinde reingucke, dann sieht es ja eigentlich auch nicht so sehr viel anders aus. Also da sind wir ganz schön repräsentativ. Und mit Mittelschicht, da ist es mal gar nicht wichtig, ob das Akademiker sind oder Handwerker oder Leute, die sonst was für vielleicht einen Bürojob haben oder so. Also es hat nichts mit Bildungsabschluss zu tun oder so, sondern es geht wirklich erstmal um das Materielle. Leute, denen es relativ gut geht. Und das heißt, entweder die ganzen Gemeinden Land auf Land ab haben eigentlich gar nichts irgendwie anzubieten für Menschen, denen es materiell nicht gut geht. Oder aber vielleicht, wenn es irgendwelche sozialen, missionarischen Sachen gibt oder so, dann gelingt es nicht, solche Menschen in Gemeinden zu integrieren. Sei es, weil vielleicht von der Gemeinde keine Bereitschaft da ist, sei es, weil es irgendwie nicht gelingt, ein Klima zu schaffen in der Gemeinde, in dem sich einfach Leute wohlfühlen, die so das Gefühl haben, ich gehöre eigentlich gar nicht zu eurer Mittelschicht dazu oder welche Gründe auch immer das sind. Das ist übrigens am Rande bemerkt, also ein Punkt, wo ich immer mal wieder nachdenke bei diesem Stichwort Freundschaftsevangelisation. Das ist ja dieser Ansatz, der sagt, lass uns doch hier gegenüber unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Nachbarn einfach Glauben transparent leben und lass uns Gott zutrauen, dass er das wirklich nutzt und dass Türen aufgehen, dass wir ins Gespräch kommen und dass wir auf diese Art und Weise dort, wo eben Türen offen sind, auch Glauben weitergeben können. Und dieses Konzept von Freundschaftsevangelisation, das ist so momentan sehr angesagt und das ist auch ein super Konzept. Also hey, bitte mehr davon. Ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn wir alle Christen in Deutschland das viel mehr tun würden. Aber ich habe halt ein Fragezeichen dabei, nämlich wenn Freundschaftsevangelisation mehr oder weniger unser einziges Konzept ist, Glauben weiterzugeben, wenn überhaupt. Und wenn das so ist, dass Gemeinden eigentlich statistisch gesehen eine ziemlich exklusive Veranstaltung der Mittelschicht sind, dann heißt das eigentlich, wir werden auch nie aus dieser Dynamik ausbrechen, in der wir eigentlich auch nur die Mittelschicht erreichen können. Denn da kann sich auch mal jeder selber fragen, also wenn du mal so unter deine Kollegen guckst, deine Nachbarn, deine Kommilitonen, mit denen du studiert hast, wie viele Leute findest du da, die wirklich arm sind, die wirklich gesellschaftliche Außenseiter sind und wo du sagst, naja klar, das ist ein guter Freund von mir, da habe ich Zugang und Kontakt und Vertrauen und all diese Dinge. Und ich vermute mal, vielleicht ist dein Leben ganz anders als meins, aber so ganz schrecklich viele werden das nicht sein. Man hat halt doch so die Tendenz, sich so ein bisschen in seinem eigenen Milieu zu bewegen. Das ist auch ja auch der Gedanke von dieser Milieustudie. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass es so ist, weil diese Hinwendung zu den Armen ist was zutiefst dem Herzen von Jesus entspricht und was auch zutiefst seinem Auftrag entspricht, den er vom Vater im Himmel bekommen hat. Also hier als Mensch auf der Erde war. Wir lesen in Lukas 4 den Bericht, als Jesus so bei einer der allerersten Gelegenheiten, als Jesus öffentlich aufgetreten ist, da war er in einer Synagoge Und er hat dort einen Text vorgelesen. Dann, ja, da kann man regelrecht sagen, das ist eigentlich die Regierungserklärung von König Jesus. Ein ganz zentraler Text für das Verständnis, das Jesus von sich selber und seinem Auftrag hatte. Und es heißt dort, Jesus zitiert da zunächst mal einen Abschnitt vom Propheten Jesaja und schreibt in Lukas 4, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesandt, um den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Lukas 4, 18 und 19. Und Jesus ergänzt dann dieses Zitat mit den Worten, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Also was Jesus uns hier sagt, ist, dass die Armen und die Gefangenen und die Unterdrückten ein untrennbarer Teil von seinem Auftrag sind. Und sein Leben und das Wirken von Jesus spiegelt das ganz, ganz deutlich wider. Jesus hat die Gemeinschaft gesucht mit Bettlern, mit Prostituierten, mit Leuten, mit denen wirklich keiner was zu tun haben wollte, mit Aussätzigen, mit Behinderten und jetzt Behinderte, warum nenne ich das so in einem Atemzug, mit Bettlern und Prostituierten und so, weil es zur damaligen Zeit für die Leute ganz schnell so einen Touch hatte von, ja, wenn einer behindert ist, dann ist er ja doch von Gott gestraft und wenn Gott ihn straft, dann wird Gott auch seine Gründe gehabt haben. Und Jesus hat ihm ganz klar widersprochen, aber das war eben so, das war das Bild seiner Zeit. Und Jesus hat die Gemeinschaft gesucht, eben auch mit solchen Menschen. Und wenn Jesus mit ihnen Gemeinschaft hatte, dann hat er sie nicht einfach nur angepredigt, sondern wir lesen bei Jesus, er hat sie geheilt, er hat ihnen zu essen gegeben, er hat ihre Würde wiederhergestellt. Er hatte Tischgemeinschaft mit ihnen, also es bedeutet, er hat wirklich Beziehung gesucht. Und irgendwie finde ich so, ja, die Heilsarmee hat diesen Gedanken super aufgegriffen. Die haben so, ich weiß gar nicht, ob das das offizielle Motto der Heilsarmee ist, aber die haben so einen Slogan, der sich nennt Suppe, Seife, Seelenheil. Die eben sagen, hey, erstmal müssen wir dem Menschen die Würde geben und dann müssen wir gucken, dass er irgendwie auch versorgt ist und dann können wir mal drüber nachdenken, ihm auch vom Evangelium zu erzählen. Aber das kannst du nicht voneinander trennen. Du kannst nicht jemand was vom lieben Gott erzählen und ihn in seinem Dreck und seinem Hunger sitzen lassen. Also diese Armen sind bei Jesus nicht einfach Bekehrungsobjekte, die er anpredigt, sondern ja, da geht's um viel, viel mehr. Und Jesus sagt eben, dieser Ansatz, das ist untrennbar verbunden mit dem Auftrag, den ich vom Vater im Himmel bekommen habe in meiner Zeit hier als Mensch auf dieser Welt. Johannes der Täufer schickt dann später mal ein paar von seinen Jüngern los und sagt, geht mal zu Jesus und findet raus, ob das wirklich der Messias ist, auf den wir schon Jahrhunderte warten als Juden. Und diese Jünger, die gehen zu Jesus. Johannes war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, konnte nicht selber gehen. Und sie haben Jesus gefragt und Jesus antwortet ihnen, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Für Jesus ist dieses Kümmern um die Armen vom gleichen Stellenwert wie das Auferstehen von Toten und all die Wunder, die dort passieren. Das ist Jesus genauso wichtig. Beides sind Merkmale des Königreiches Gottes. Und nachdem Jesus auferstanden ist, sagt er zu seinen Jüngern, so kurz bevor er dann vom Vater eben in den Himmel gerufen wird, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass Jesus unser Herr und unser König ist, dann kommen wir nicht drum herum um dieses Thema, wie können wir ein Segen für arme Menschen sein, die Not haben, die Außenseiter sind in der Gesellschaft. Was können wir als Privatperson, was können wir als Gemeinde für solche Menschen tun? Und in diesem Zusammenhang ist das ein Riesenproblem, dass die allermeisten Gemeinden in Deutschland zu solchen Menschen überhaupt keinen Zugang haben. Wir verpassen da so ein ganzes Stück weit unseren Auftrag als Nachfolger von Jesus. Und wenn man solche Gedanken bewegt, dann tappt man so ganz schnell in diese, ja, ich nenne es mal, diese Falle, dass man ein Gefühl hat, so ein Gefühl hat von Druck, von schlechtem Gewissen. Ja, wir müssen halt und aber wie soll ich das machen? Ich habe keine Zeit, ich habe einen Job, ich habe vielleicht Familie, aber ja, ich habe doch eigentlich gar keine Wahl. Also wenn ich es mal so sehr fromm ausdrücken darf, das ist eigentlich so ein Joch der Unfreiheit, dass wir uns das selber auferlegen. Ich muss doch, es muss doch passieren, sonst ist Gott sauer oder ich verpasse das oder ist alles ganz schlimm oder was auch immer. Und deshalb ist es so dringend notwendig, dass wir gerade auch an diesem Punkt so eine Erweckung des Herzens oder so eine Erweckung des Geistes erleben, wie Martin Buchwitz das in seiner Predigt formuliert habt. Ihr wisst ja, das ist, oder vielleicht wisst ihr es nicht, dann sage ich es nochmal, das ist ja momentan für uns als Leitungsteam so ein geistlicher Schwerpunkt, den wir wirklich für unsere Gemeinde setzen wollen, dieses Thema Erweckung des Geistes hin zu Gott, hin zur Gemeinde und hin zur Welt. Und dafür eben auch wirklich ganz bewusst zu beten. Jesus, erweck unseren Geist, erweck meinen Geist. Und wenn ich jetzt von Erweckung rede, dann meine ich jetzt gar nicht irgendwie primär, dass Gott hier irgendwie im Finger schnippt und 10.000 Leute haben sich bekehrt, obwohl das auch ziemlich cool ist. Aber eigentlich geht es erstmal darum zu sagen, ich möchte mich öffnen dafür, dass Jesus mir Leidenschaft für die Dinge schenkt, für die er Leidenschaft hat. Das ist eigentlich mal ganz platt ausgedrückt, diese Idee beim Thema Erweckung unseres Geistes. Und eben auch in dieser ganzen Frage, was ist unser Auftrag im Hinblick auf die Armen, was können wir tun, was sollen wir tun von Gott her, ist es was, wo wir ganz, ganz dringend diese Erweckung des Geistes brauchen, weil uns das nämlich davor bewahrt, auf zwei Arten vom Pferd zu fallen. Gibt da immer zwei Seiten, ja eigentlich vier, aber typischerweise fällst du auf eine von zwei Arten runter. Die eine Art und Weise, vom Pferd runterzufallen im Hinblick auf die Armen, ist eben gerade dieses Abstumpfen, diese unbewusste Gleichgültigkeit, diese innere Distanz und zu sagen, Herr, ist schon schlimm, aber kann man halt nichts machen. Das ist die eine Art und Weise. Die andere Art und Weise, vom Pferd runterzufallen, ist eben dieser Druck, dieses schlechte Gewissen, nenne es mal so dieses Helfersyndrom. Und das Ding ist ja, also selbst wenn du dich ganz, ganz super toll engagierst, hast du ja immer noch mal zwei Probleme. Also erstens wird es immer mehr Not geben, als du Möglichkeit hast, dich zu engagieren. Das ist das erste Problem. Und zweitens wird es immer mehr Not geben, als du Kraft und Ressourcen hast, dich zu kümmern. Und das ist auch eine Art und Weise, wie du dich kaputt machen kannst. Und das ist mit Sicherheit nicht das, wozu Jesus uns berufen möchte. Spannend, okay. Also Gleichgültigkeit ist die eine Art vom Pferd runterzufallen, einfach als Selbstschutz. Die andere Art vom Pferd runterzufallen ist, sich einfach selber kaputt zu machen unter, was ich, Druckgefühl, schlechtes Gewissen, ich muss doch und so weiter und so fort. Und beides ist nicht das, wozu Jesus uns ruft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so eine Erweckung des Geistes dort erleben. Weil Jesus ist für mich da echt das allerbeste Beispiel, was ein guter Weg ist, wenn ich mir sein Leben angucke, als er so als Mensch, wie er eben als Mensch auf dieser Welt unterwegs war. Da sehe ich auf der einen Seite, dass Jesus wieder und wieder eine riesige Bereitschaft hatte, für Menschen da zu sein, sich um sie zu kümmern, sich zu verschenken, um sie auch sich echt unterbrechen zu lassen, wenn er gerade eigentlich ganz andere Dinge getan hat. Da ist für mich immer der Klassiker, wie sie das Dach abgedeckt haben und den Behinderten darunter gelassen haben. Man stellt dir vor, du bist im Business-Meeting und auf einmal fangen die hier an, die Dächer abzudecken, um dich irgendwie mit ihrer Not dort zu konfrontieren. Und Jesus lässt es wirklich zu. Jesus verschenkt sich wirklich an diese Menschen. Und andererseits sehen wir aber bei Jesus auch immer wieder, dass er echt ganz, ganz klare Prioritäten setzt. Und dass es immer wieder diese Momente gibt, wo es ihm wichtiger war, Zeit mit seinen Freunden, oder das heißt wichtiger, aber wo er einfach Zeit mit seinen Freunden verbracht hat. Selbst wenn es bedeutet hat, er hat Menschen stehen lassen, die Not hatten. Oder dass er Zeit mit Gott verbracht hat, oder dass er einfach Zeit mit Alltag verbracht hat, wenn dann die Jünger irgendwie im Feld Ähren aufsammeln, damit sie was zu essen haben oder so. Das ist ja eigentlich auch irgendwo ein Bild von, ich gehe halt auf Arbeit, um Geld zu verdienen. Alltag. Und Jesus war eben nicht immer verfügbar für alles und jeden. Jesus hat da modern ausgedrückt eine ziemlich gute Work-Life-Balance. Und da an dem Punkt ist er echt ein Vorbild. Und der Maßstab von Jesus an diesem Punkt war immer die Frage, was ist mein ganz konkreter Auftrag jetzt und hier? Was tut der Vater im Himmel gerade? Und das möchte ich tun. Und das, was der Vater im Himmel hier gerade nicht tut, ist auch nicht mein Auftrag. Und insofern Können wir wirklich wissen, wenn uns Jesus das aufs Herz legt, was ihm wichtig ist, dann wird Jesus uns auch nicht überfordern und uns tot arbeiten lassen oder irgendwas, weil Jesus das selber so auch nicht vorgelebt hat. Also einen erweckten Geist zu haben im Umgang mit Armen, mit gesellschaftlichen Außenseitern, das bedeutet Dinge zu tun aus einer Motivation von Leidenschaft raus, von Freude, wirklich von ja echter Hingabe zu diesem Menschen, aber immer im Rahmen dessen, was eben möglich ist mit Gottes Hilfe und immer im Rahmen dessen, wozu Jesus uns ruft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dort, wo sich Menschen auf den Weg machen, um auf diese Art und Weise sich auch von Jesus erwecken zu lassen, lesen wir in der Bibel, tritt auch eine ganz spannende geistliche Dynamik ein. Denn wenn wir auf dieser Basis von so einem erweckten Geist für diese Armen, für die Außenseiter da sind, dann dürfen wir wissen, dass es auch ein großer Segen für uns selber wird. Es gibt eine mega spannende Stelle in Jesaja 58, da hat mich mal Christian Reschke so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, aber es ist echt spannend. Ich lese mal vor, Jesaja 58, Vers 6 bis 9. Und da sagt Gott, lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Ja, soweit ist man noch gar nicht so ungewöhnlich, aber dann kommt's. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Und ich finde es irgendwie echt einen spannenden Gedanken. Wenn wir so handeln, sagt Gott, dann wird deine Heilung schnelle Fortschritte machen. Das ist für mich auch so ein Bild für Zeichen und Wunder. Dann wird dir die Herrlichkeit des Herrn nachfolgen. Und also die Herrlichkeit des Herrn ist was, wonach ich echt Sehnsucht habe, das zu erleben im Alltag. Dann werden wir rufen und der Herr wird antworten. Und das ist natürlich kein Automatismus. Gott ist und bleibt souverän. Aber wenn Menschen eine Leidenschaft haben für Dinge, für die Gott Leidenschaft hat, dann ist es was, was die Gegenwart Gottes wirklich anzieht. Gott ist angezogen davon, wenn Menschen eine Leidenschaft haben für die Dinge, für die er Leidenschaft hat. Und diese Gegenwart Gottes hat Auswirkungen. Das finde ich einen super spannenden Gedanken. Und ich möchte ganz gern euch in dem Zusammenhang erzählen, damit es nicht nur so meine Theorien sind und so, die ich hier zum Besten gebe, wie ich das mal selber ganz persönlich erlebt habe, wie Gott wirklich an diesem Punkt Umgang mit den Armen eine ganze Gemeinde erweckt hat und wieder einfach spannende Sachen passiert sind. Das ist wieder mal so die Gemeinde, in der ich auch zum Glauben gekommen bin, von der habe ich schon mal erzählt, einfach im Zusammenhang, so wie haben die Leute dort auch, waren sie auch bereit, irgendwie neue Leute zu integrieren. Das ist eine andere Geschichte von dieser Gemeinde, die mich da sehr geprägt hat. Ich war 13 damals, ich war irgendwie ganz frisch mit Jesus unterwegs. Es war eine Gemeinde, die war ähnlich groß wie unsere Gemeinde hier und auch wie bei uns kann man sagen, die Mittelschicht war unter sich. Also eigentlich irgendwie alles ganz typisch, ganz normal. Und das war so in dieser Wendezeit im Jahr 1990 und ja, vielleicht können sich da manche noch dran erinnern. Es gab 1990 kamen so erste Fernsehberichte über die Zustände in Kinderheimen in Rumänien. Und das waren also echt unglaublich schreckliche Bilder, die da so zur besten Abendbrotzeit über den Fernseher geflimmert sind. Also man hat dort Bilder gesehen von einem Dutzend Kinder, die irgendwo in einen Raum reingefercht waren, die dort auf dem nackten Boden saßen, verdreckt, zerlumpt, abgemagert. Keiner hat sich um sie gekümmert. Behinderte Kinder, die da irgendwo rumlagen in der Ecke den ganzen Tag, ohne dass sich irgendjemand mit ihnen beschäftigt hätte. Also eigentlich praktisch echt nicht auszuhalten. Und wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt als Gemeinde ein Leitungsteam, das aus zwei Ehepaaren bestand. Und so das eine Ehepaar, das saß eben gerade so bei der Tagesschau und hat so diese Bilder gesehen. Und was sie dann erlebt haben, ist, was Martin Buchwitz in seiner Predigt so mit heiliges Drängen umschrieben hat. Also wo sie einfach merken, irgendwie berührt mich gerade Gott. Und das ist irgendwie so eine Unruhe, so ein Gefühl von wegen, hey, irgendwie da muss jetzt was passieren. Das kann so einfach nicht sein. Und ja, sie saßen so da und haben so überlegt, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also, ne, du siehst halt irgendwas, was drei Länder weiter passiert und hast das Gefühl, wir müssen was tun. Ja, was denn eigentlich? Und wie sie da noch da sitzen, klingelt das Telefon und dieses zweite Ehepaar ist dran und sagt, sag mal, habt ihr gerade zufällig die Tagesschau gesehen? Sagen sie, ja, warum? Ja, wir haben, also bei diesen Bildern aus Rumänien, also irgendwie, wir haben gerade das Gefühl, uns zerreißt es gerade echt. Wir müssen irgendwas tun, keine Ahnung was, aber wir müssen irgendwas tun. Und ich gebe euch jetzt mal einfach die Kurzversion, weil alles, was dann wie und was dann daraus entstanden ist, das wäre ein abendfüllender Vortrag. Aber ja, die Gemeinde hat sich wirklich auf den Weg gemacht, hat sich darauf eingelassen und es ist so dieser Gedanke entstanden, diese Vision, wir wollen so einen LKW-Konvoi nach Rumänien organisieren, wo wir einfach Altkleidung und Hilfsgüter und was auch immer uns möglich ist, dort runterfahren. Keine Ahnung, wie wir es dann dort verteilen und wie das alles wird und wo wir das herkriegen, aber wir wollen das in Angriff nehmen. Und wohlgemerkt, ich meine, wir hatten damals in der Gemeinde so ein paar Leute, die hatten beim Bund einen LKW-Führerschein gemacht, aber da war echt keiner dabei, der irgendwie eine Ahnung davon hatte, wie organisierst du das, der mal in einer Spedition gearbeitet hätte, der Ahnung hatte von diesem ganzen Zollkram. Ich meine, das war ja auch nicht, war ja noch keine EU-Zeiten damals, wo du weißt, da kannst du einfach mit den Sachen problemlos durch die EU durchfahren, war ja alles nicht. War auch nicht die Zeit vor dem Internet, also war die Zeit vor dem Internet doch. Also heutzutage, wenn ich so eine Idee hätte, ich würde bei Google mal gucken, wo gibt's eine Gemeinde, die sowas schon gemacht hat und würde dann anrufen und sagen, ey, könnt ihr uns mal ein paar Tipps geben? Die Möglichkeit gab's ja auch nicht. Also wir haben da, ich sag immer wir, ich war 13, ein fleißiges Helferlein, aber wir als Gemeinde, wir haben echt bei Null angefangen, als völlige Normales zu sagen, wie organisierst du jetzt einen Hilfskonvoi nach Rumänien? Also eigentlich war diese ganze Geschichte völlig plemplem, aber Gott hat uns da echt Leidenschaft geschenkt. Und ein Dreivierteljahr später ungefähr haben sich eben drei LKWs und zwei Kleintransporter auf den Weg gemacht nach Rumänien. Und daraus ist eine jährliche Geschichte entstanden. Wir haben das einmal im Jahr gemacht. Und das war einerseits irgendwie echt total anstrengend immer wieder. Also ich erinnere mich noch dran, das waren dann so krasse Wochenenden, wo wir als Gemeinde an einem Wochenende 20 Tonnen Altkleider sortiert und auf LKWs von Hand geladen haben. Und da weißt du dann am Sonntagabend, was du gemacht hast. Aber auf der anderen Seite war es für uns auch es war einfach ein Abenteuer. Es war tolle Gemeinschaft. Es war echt eine Freude dahinter. Da war irgendwie so ein Nullgefühl dabei, oh, das müssen wir jetzt machen und da ist aber Druck und da ist Gott vielleicht sauer und schlechtes Gewissen und was auch immer. Und das war für mich eine unglaublich kostbare Erfahrung, das mal so zu erleben, was das mit einer Gemeinde machen kann, wenn Gott an dem Punkt wirklich den Geist erweckt. Diese Leidenschaft, Spaß an der Sache, trotz aller Anstrengungen. Ja, irgendwie das hat Wellen geschlagen, es gab dann Presseberichte und dann haben Leute davon mitgekriegt und Gott hat es echt gebraucht. Also da war dann irgendwie, keine Ahnung, ja, da kamen Zahnärzte, die gesagt haben, ich gebe altersmäßig meine Praxis, altersbedingt meine Praxis auf, ich schenke euch meine gesamte Einrichtung vom Stuhl zum Bohrer über die Lampe und alles, nehmt es mit runter. Ein Krankenhaus hat uns nagelneue Brutkästen für frühgeborene Kinder geschenkt. Eine Firma hat uns ein nagelneues Dialysegerät geschenkt und so weiter und so fort. Also Gott hat es echt gebraucht. Und wir haben Zeichen und Wunder erlebt und es war krass. Und diese Arbeit existiert in anderer Form bis heute, nach fast 30 Jahren. Hat sich ein bisschen verändert, weil sich Rumänien natürlich auch verändert hat als Land. Aber da ist was daraus entstanden, was seit 30 Jahren funktioniert. Wie gesagt, da ist genug dabei, das wäre jetzt wirklich abendfüllend, das alles zu erzählen. Aber das Spannende finde ich, der Ausgangspunkt waren ein paar Menschen, die bereit waren, sich anfassen zu lassen von der Not in dieser Welt und einfach zu sagen, Gott, zeig uns, was du mit uns vorhast. Und wie das immer so ist, da gab es dann Menschen dabei, die gesagt haben, das ist mein ganz großes Ding und die haben sich da mega engagiert. Und es gab Menschen dabei, die haben sich aus welchen Gründen auch immer nur sehr punktuell in der Gemeinde dort mit eingebracht, wie sie es eben konnten. Das war auch bei Weitem nicht das Einzige, was wir als Gemeinde gemacht haben, aber das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, hier merken wir einfach als Gemeinde, da ruft uns Gott. Und es ist schon so, ich biege jetzt so auf die Zielgerade ein, das ist für mich schon auch so ein Traum, den ich einfach habe im Hinblick auf die Vineyard Dresden. Einfach zu sagen, machen wir uns doch auf den Weg und sagen, hey Jesus, erweck unseren Geist. Gerade auch an dem Punkt. Was ist dein Auftrag für uns? Wenn wir an diese Welt denken und all das, was eben auch an Schlimmem, an Elend und an Not in dieser Welt los ist. Und ich habe keine Ahnung, ob das, was Gott uns da zeigt, ob das was Großes ist und die Zeitungen berichten und was auch immer, oder ob das was ganz Kleines ist und außer den Leuten, die da unmittelbar hoffentlich gesegnet sind, davon kriegt da keiner was mit. Ich habe keine Ahnung, ob das, was Gott uns zeigt, ob das dann was ist von uns als Gemeinde oder ob wir sagen, wir machen was zusammen mit anderen und klinken uns ein und werfen da unsere Ressourcen zusammen oder was auch immer. Ich habe auch keine Ahnung, welche Zielgruppe das ist, ob das rumänische Waisenkinder sind oder Zwangsprostituierte in Dresden oder wie im Stoffwechsel Familien aus schwierigen Verhältnissen oder Kinder aus schwierigen Verhältnissen oder was auch immer. Das ist alles, das entscheidet Gott. Da ist auch gar nicht wichtig, was der Christian so menschlich natürlich schon immer mal wollte. Es ist wirklich Gottes Sache. Aber was ich merke ist, das hat mich so geprägt, diese Jahre. Ich habe so eine Sehnsucht danach, das wieder zu erleben, was es mit einer Gemeinde macht, diese Leidenschaft und dieses Gefühl, hey, wir gehen da echt auf ein Abenteuer mit Gott zusammen. Diese tolle Gemeinschaft, die daraus entsteht. Hatte auch die Gelegenheit, dort selber zweimal mitzufahren bei diesem Hilfskonvoi, haben meine Eltern dem kleinen Teenager Christian unvernünftigerweise erlaubt. Und einfach zu sehen, was passiert, wenn wir uns echt erwecken lassen, hin zu Gott, hin zur Gemeinde, hin zur Welt. Und zu erleben, wie Gott diese Dinge gebraucht, dass sich sein Reich ausbreitet, dass Wunder passieren, dass Menschen wirklich heil werden in Körper, Seele und Geist. Und es beginnt am Ende des Tages mit einer ganz, ganz simplen Sache. Lass uns den Mut haben zu beten, Jesus, erweck unseren Geist, erweck meinen Geist, schenk mir eine Leidenschaft für die Dinge, für die du Leidenschaft hast. Und ich will das Vertrauen haben in dich, dass du mir die Dinge aufs Herz legst, die ich mit deiner Hilfe bewältigen kann. Und lass uns diesen Weg gehen. Dazu, ja, wollen wir euch einfach als Leitungsteam wieder und wieder einladen, weil wir einfach spüren, hier ruft uns jetzt in diesem Moment, in diesen Tagen, wirklich Gott heraus als Vinea Dresden. Amen.